Ich hoffe, dass ich Sie gestern mit meiner Einleitung nicht allzu sehr erschreckt habe. Wir wollen nun heute das Thema beginnen, Seele und Geist im Leben der Glaubenden. Ich möchte dazu lesen, was ich vor einigen Jahren in der Zeitschrift IDEA gefunden habe. Dort steht: Falsche Predigt macht krank. Christen sind besonders anfällig für psychische Erkrankungen. Diese Ansicht vertrat der Präsident der Schweizerischen Stiftung für ganzheitliche Medizin, Dr. Kurt Blatter, Langenthal bei Bern, auf einem Informationstag der Organisation. Die seit 4 Jahren bestehende evangelikale Stiftung plant die Errichtung eines von Christen geleiteten Krankenhauses für psychosomatische und psychische Leiden. Wie Blatter mitteilte, sind 95% der mehr als 800 bisher von seiner Organisation betreuten Patienten bekennende Christen. Ursache für ihr Leiden sei vielfach eine falsche Predigt nach dem Muster: Wenn du Christ wirst, sind damit sofort alle deine Probleme gelöst. Und das ist eine Lüge. Denn damit beginnt ja erst das, was die Schrift den Kampf des Glaubens nennt. Den Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und wenn man jungen Gotteskindern diese Lüge von einem kampflosen Christentasein predigt und damit die Fundamente ihres Glaubens falsch legt, kommt es dahin, dass sie irgendwann einmal unter den Nöten, Krisen und Katastrophen ihres Lebens zusammenbrechen und sich dann nicht getäuscht fühlen von dem Herrn Prediger oder Evangelisten, sondern von dem heiligen Gott, von Christus selbst. Denn sie können das meist nicht unterscheiden. Dann fährt diese Nachricht fort: So steige die Zahl psychischer Erkrankungen von Christen nach Großevangelisationen spürbar an. Es komme hinzu, dass Christen durch innere Kämpfe zwischen dem geistlichen Anspruch und ihrem natürlichen Leben größeren Spannungen ausgesetzt seien als Nichtchristen. Ja, das ist klar. Ein nicht glaubender Mensch kann sich abreagieren, auf jede nur mögliche Weise, kann Luft ablassen, kann um sich schlagen. Der Glaubende kann im Grunde immer nur in sich schlagen. Da schlug der verlorene Sohn in sich. Und das führt zu Spannungen. Eine weitere Ursache seelischer Erkrankungen seien okkulte Bindungen. Bis hierhin. Das sagt nun kein Feind des Glaubens, sondern ein glaubender Mann aus dem evangelikalen Lager. Das zur Einstimmung. Und dann ein Wort Gottes zur Einstimmung. Sprüche 19, Vers 1 bis 2. Besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit wandelt, als verkehrter Lippen, als wer verkehrter Lippen und dabei ein Narr ist. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Das soll doch wohl bedeuten, wenn wir diesen Zusammenhang ausführen: Unkenntnis der Seele könne zu Fehltritten unserer Füße, zu Fehltritten in der Nachfolge führen. Und das ist wahr. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns einmal von der Bibel her, von der Offenbarung her, mit dem, was unsere Seele ist, beschäftigen. Nun, wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, begegnet uns zunächst einmal eine scheinbar negative Bewertung unserer Seele. Ich möchte dazu 3 Stellen lesen. Wir werden dann noch zu fragen haben, wie diese Stellen gemeint sind und wie wir sie missverstehen können. 1. Korinther 2, von Vers 13 an. Wir richten unsere Verkündigung aus, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir geistliche Sachverhalte mit geistlichen Mitteln weitergeben oder mit geistgewirkten Methoden. Nun heißt es in den meisten Übersetzungen der natürliche Mensch. Eigentlich steht aber hier, der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, eine Dummheit, eine Narrheit. Und er kann es auch nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Geistesmensch aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem richtig beurteilt oder richtig eingeschätzt. Denn wer hat das Denken des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Denken, Christi Denksinn. Der seelische Mensch vernimmt nichts, was des Geistes Gottes ist, aus sich selbst heraus. Jakobus 3 ist die zweite Stelle. Jakobus 3 von Vers 13 an. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Bestenfalls irdische Weisheit, Weltweisheit, seelische Weisheit aus den Quellen der Seele erzeugt und gespeist, schlimmstenfalls, weil die Seele zu einem Medium der Finsternis werden kann, dämonische Weisheit. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Paranoia, steht im Griechischen. Da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit aber von oben ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Seelische Weisheit des seelischen Menschen. Und nun auch noch das bekannte Pauluswort aus 1. Korinther 15, Vers 42 bis 44 von der Auferstehung der Toten. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein seelischer Leib. Es wird auferweckt ein Geistesleib. Das heißt, ein vom Geiste beherrschter und dirigierter und geführter Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam, Christus, ein lebendig machender Geist. Bis hierhin. Wenn wir diese drei Stellen auf uns wirken lassen, spüren wir etwas von dieser scheinbar negativen Bewertung unserer Seele. Judas kann in seinem Brieflein in Vers 19 von den Feinden Christi sogar pauschal sagen, sie seien Seelische, die den Geist nicht besitzen. Seelische, die den Geist nicht haben. Was hat das nun zu bedeuten? Sollen wir Roboter sein, die wie programmierte Computer durch diese Welt laufen? Wie war das im Leben Jesu? Hat er seine Seele verleugnet? Oder lesen wir nicht von ihm, dass er geseufzt hat, dass er gestöhnt und geweint hat, dass er gezittert hat in Ängsten im Garten Gethsemane und sicherlich auch dass er über Petrus und seine Jünger manchmal nicht nur geweint, sondern manchmal vielleicht auch gelächelt hat. Denn unser Herr Jesus hat natürlich auch gelacht. Er war Mensch auch in diesen Dingen. Selbst der Vater lacht, aber da wird es gefährlich. Der im Himmel sitzt, lacht seiner Feinde und spottet ihre, die sich gegen ihn und seinen Messias erheben. Jesus hatte eine Seele und es war zu spüren, zum Beispiel, wie er den einen Jünger als Freund liebte, während er alle mit der Liebe Gottes, mit der Agape liebte, liebte er jenen Johannes wie einen Freund. Ich möchte es einmal so sagen, damit wir hineinkommen in die Lösung dieser Frage. Der Adam vor seinem Fall, so wie ihn Gott ursprünglich geschaffen und konzipiert hat, als Königspriester über diesem Planeten Erde, als seinen Stellvertreter und Gouverneur auf dieser Erde, stand in einer wundervollen Dreieinheit zwischen Geist, Seele und Leib. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Prediger 4, 9 bis 12. Eine Stelle, die ich manchmal schon jungen Leuten geschrieben habe in der Gratulation zu ihrer Hochzeit. Zwei sind besser dran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Nun, Sie wissen, damals gab es keine Heizung in unserem Sinn. Da musste man sich in den kalten Wintern in Palästina in der Regenzeit aneinander wärmen. Und wenn jemand den Einzelnen gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Und eine dreifach geflochtene Schnur zerreißt nicht so schnell. Es ist jene Schnur, von der Prediger 11, Vers 6 sagt, dass beim Tode, beim Sterben des Menschen die silberne Schnur zuletzt zerreißt. Als letztes. Und das ist jene geheimnisvolle Verbindung zwischen Geist, Seele und Leib. Die dreifach geflochtene Schnur, die silberne Schnur, die an der Schwelle zum Tode im Sterben als letzte zerreißt. Lesen Sie dann zu Hause einmal diese Stellen alle nach, die ich hier nur erwähnen kann. In dieser wundervollen Dreieinheit stand der Adam vor seinem Fall. Aber dann ist die Leuchte des Gesetzlosen erloschen. Sein Geist wurde zu einem glimmenden Docht. Der Geist, der genährt aus dem Heiligen Geist Gottes die Regierung in der Dreieinheit seiner Persönlichkeit innehatte. Die Dominanz, die Herrschaft. Und er wurde dahingegeben, wie die Völker dieser Welt nach Geist, Seele und Leib. In Römer 1 steht ja einmal jenes furchtbare Gerichtswort Gottes über die verworfenen Völker. Wie Gott sie dahin gegeben hat und ihre eigenen Wege hat gehen lassen, im Gericht, dem Geiste nach, der Seele nach, dem Leibe nach. Dreimal erschallt dort dieses Gerichtswort. Sie sollten dies bitte einmal nachlesen in den Versen 24, 26 und 28. Und wenn Sie vielleicht eine Kassette haben, dann können Sie dem Herrn Redner immer mal den Mund stopfen und können eine Pause machen und können die Dinge in Ruhe nachlesen und nacharbeiten. Dann wird das Ganze fruchtbar. Ich möchte das einmal so sagen. Nach dem Falle Adams hat sich seine Seele emanzipiert und hat sich an eine falsche Stelle gesetzt, wo sie nicht hingehört. Wir sprechen ja heute von der Emanzipation der Frau und man versucht mit allen nur erdenklichen guten und schlechten Mitteln diese Emanzipation durchzuführen. Nun, eines ist wahr, wenn das Neue Testament von der Frau in einer Ehe fordert, dass sie sich dem Manne unterordnet, dann gilt dies nur von einer Ehe von Glaubenden. Das können sie nicht legen, einfach auf alle Menschen. Sie werden es auch gar nicht bejahen und auch nicht begreifen, denn der seelische Mensch vernimmt nichts, was des Geistes Gottes ist. Dazu gehört aber auch noch etwas anderes. Wenn Sie das einmal zum Beispiel in Epheser 5 nachlesen, dass die glaubende Frau sich ihrem Manne als dem Haupte unterordnen soll, Begründung, weil der Christus, der Sohn Gottes, sich seinem Vater unterordnet, dann steht auch die andere Seite der Medaille da, dass der Mann wenigstens ansatzweise, wenigstens willensweise, durch viel Schwachheit hindurch, dass er aber doch sich bemühen sollte, seine Frau zu lieben wie Christus die Gemeinde. Und dann wird die Sache komplett. Und eine Frau, die das wenigstens prinzipiell erlebt mit ihrem Mann, die wird sich dann auch bereitwilliger unterordnen können. Aber eines sei doch gesagt, diese ganze Emanzipation, so wie man sie heute durchführt, wird zum Schaden der Frau ausschlagen und schlägt zum Teil schon zum Schaden der Frau aus, wie es uns auch ungläubige Mediziner sagen, die damit zu tun kriegen. Und so war es bei der Seele, als sich die Seele emanzipiert hat. Eigenartigerweise wird nämlich in der Heiligen Schrift die Seele mit der Frau verglichen. Es heißt im Neuen Testament, dass die Frau des Mannes Ehre oder Herrlichkeit sei. Hoffentlich sehen das die christlichen Männer so. Und in den Psalmen heißt das, dass die Seele unsere Ehre oder unsere Herrlichkeit sei. Da sehen Sie die Parallelität. Und so dürfen wir sagen, als die Seele sich emanzipierte und sich an die Stelle des Geistes in die Position der Herrschaft emporschwang und den Geist, den glimmenden Docht, der noch übrig geblieben ist, von dem Geiste Adams unterdrückte und in die zweite oder dritte Position verwies, hat sie sich keinen Gefallen getan. Das ist eine Position, welche die Seele nicht erfüllen konnte, ohne bleibenden Schaden zu nehmen. Das ist die Problematik. Und deshalb der seelische Mensch, der von der Seele beherrschte, geführte, geleitete, dominierte Mensch, die seelische Weisheit, gespeist aus den Quellen der Seele und nicht des Geistes, als Einfallstor für dämonische Weisheit, die es ja auch gibt. Und wir müssen in unseren Tagen wirklich darauf achten, gerade Lehrer in der Gemeinde Gottes, dass wir nicht ohne es zu wissen und zu wollen zum Sprachrohr der Finsternis werden, die heute mit allen nur erdenklichen Tricks auch des Wortes Gottes arbeitet. Deshalb werden die Lehrer ein schwereres Urteil empfangen als alle anderen Gabenträger in der Gemeinde. Und in dieser Sicht des gefallenen Menschen müssen wir es sehen, was in Prediger 3, 16 bis 21 steht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne immer wieder das Alte Testament heranziehe. Da wird das Neue Testament mit seinen Lehraussagen gefüllt, qualitativ erweitert, empfängt Farbe und Schönheit. Prediger 3, 16 bis 21. Und weiterhin habe ich unter der Sonne gesehen, unter der Sonne. Man kann auch über der Sonne die Dinge betrachten. Nach der Weise des Apostels Paulus trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Aber jetzt die Sichtweise unter der Sonne. Natürlich, biologisch, wissenschaftlich, realistisch. Und da kommt er zu folgendem Ergebnis. An der Stätte des Rechtes, da war die Gesetzlosigkeit. Und an der Stätte der Gerechtigkeit, da war die Gesetzlosigkeit. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Gesetzlosen richten. Denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vornehmen und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschen geschieht dies, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Oder wie es nach dem Hebräischen wörtlich heißt, dass sie auf sich gestellt Tiere sind. Das heißt in der Trennung von dem lebendigen Gott. Ja, das ist wahr. Wir alle haben den Bauplan der höheren Tiere, der Säugetiere. So wie alle Autos im Prinzip den gleichen Bauplan haben, weil er sich bewährt hat, so hat Gott diesen Bauplan bei Säugetieren und auch bei Menschen angewendet. Wir haben die gleichen inneren Organe, wir haben im Wesentlichen das gleiche Knochengerüst und so weiter und so fort. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere anbetrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene, und einen Lebensodem, eine Seele haben sie alle. Also auch die Tiere. Nicht Geist, aber Seele. Und darin oder in dieser Beziehung ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tiere. Denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staube geworden, alles kehrt zum Staube zurück. Wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, und von dem Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt? Nun, ich weiß es, heute Abend werde ich Ihnen eine Antwort geben. Denn das Neue Testament sagt mehr darüber, als Kohelet, der Prediger, der noch fragend vor diesem ferneren Geschick von Mensch und Tier stand. Aber eine Seele haben sie alle. Möchte gleich hier betonen, Seele ist also nicht nur Gefühl, sondern auch Wille und Verstand. Das sagt uns jeder Psychologe. Unerneuerter Verstand, Wille und Gefühl bergen sich als Grundströmungen unserer Seele. Was geschieht nun in der Wiedergeburt, in der Erneuerung unserer Existenz durch den lebendigen Gott und durch seinen Heiligen Geist? Im Propheten Jesajas heißt es einmal, dass der Messias, wenn er kommen werde, den glimmenden Docht des Geistes in dem natürlichen Menschen nicht ausdrücken werde, sondern dass er ihn anfachen werde zu einer neuen, lebendigen, strahlenden, wärmenden Flamme. Das heißt, die Erneuerung unseres Menschengeistes durch den Heiligen Geist. Das ist Wiedergeburt. Denn unser Geist ist das Empfangsorgan für den Heiligen Geist und für alle Gaben Gottes durch diesen Geist und durch sein Wort. Nicht unsere Seele ist erneuert. Wir werden aber dann noch sehen, wie unsere Seele durchaus mit hineingezogen werden kann in diesen Heiligtumsbereich des Geistes. Auch unser Leib ist nicht erneuert. Wir tragen immer noch den Leib der Sünde und des Todes, auch wenn er zu einem Tempel des Heiligen Geistes werden sollte. Aber wir sehnen uns in uns selbst, indem wir die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes erwarten, in jenem neuen Christusgleichen Leibe, der seiner Herrlichkeit gleichen wird, damit dann der Heilige Geist endlich das vollkommene, adäquate, gehorsame Werkzeug und Instrumentarium haben möge, das er jetzt in unserem Leibe oftmals noch nicht hat. Erneuert sind wir in unserem Geiste. In Römer 8, Vers 16 steht das kostbare, grundlegende Wort. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geiste oder er bezeugt in Kooperation oder in Zusammenarbeit mit unserem Geiste, dass wir Söhne Gottes sind. Mitarbeit und Zusammenarbeit mit unserem Geiste durch den Heiligen Geist. Kooperation des Heiligen Geistes mit unserem Menschengeist. Das ist wunderbar, wenn wir dann erleuchtet sind durch den Heiligen Geist in unserem Geiste und in unserem Denken und den Denksinn Christi Jesu haben. Und nun geschieht etwas, vielleicht unter viel Kampf, durch manche Krisen und Katastrophen unseres Lebens hindurch, durch manche Kreuzessituation hindurch, dass die Seele wieder den ihr zugemessenen ursprünglichen Platz einnimmt, nämlich die Unterordnung unter den Geist, unter den erneuerten Geist. Und das ist keine Versklavung für die Seele, so wie die Unterordnung der Frau unter den Mann von Gott her nicht als eine Versklavung geplant und gedacht ist. Es ist eine Wohltat für die Seele, dass sie jetzt Dinge lassen kann, die sie gar nicht bewältigen kann, zu denen sie nicht gesetzt wurde. In 3. Johannes 2 steht das Wort: Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgehe und dass du gesund seiest, gleich wie es deiner Seele wohlgehe. Und der Seele kann es nur wohlgehen in dieser Unterordnung unter den Geist, wenn sie nicht mehr die Rolle der Regierung in unserem Leben spielt, wenn sie sich nicht mehr emanzipiert. Nun, das geht nicht sofort. Dazu gehören manche Scheidungen, manche Krisen, manche neue Entscheidungen. Ich lese dazu das grundsätzliche Wort aus Hebräer 4, das Sie alle kennen werden. Wenn wir dort vom Worte Gottes lesen werden, als von einem zweischneidigen Schwert, da möchte ich gleich betonen, dass hier an ein Operationsmesser zu denken ist. Im Zusammenhang mit dem, was in diesen Versen ausgeführt wird. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und energievoll oder wirksam. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Messer. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und deshalb gibt es in unserem Leben der Nachfolge nur dann gottgemäße Entscheidungen, wenn es immer wieder diese Scheidungen zwischen Seele und Geist, zwischen geistlichen Dingen und seelischen Beweggründen gibt. Wenn wir dieses auseinanderhalten und nicht vermengen und wenn die Seele ihre untergeordnete Position einnimmt und beibehält und der Geist zur Herrschaft kommt. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Es ist ein Beurteiler oder ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, das Wort Gottes. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Auf einmal wird uns klar, wer dieses Wort Gottes ist. Nicht nur das geschriebene Wort, die Offenbarungsurkunde Gottes, sondern das persongewordene Wort Gottes, der Logos Gottes, Jesus Christus, vor dessen Augen alles aufgedeckt ist, auch unsere geheimsten Willensentscheidungen, auch das, was in unserem Unterbewusstsein vor sich geht, Dinge, die wir oft selbst noch nicht einmal kennen und erkennen, oder sie vielleicht nur im Traume ahnen. Alles ist vor ihm offenbar. Mit ihm haben wir es zu tun. Oder wie Bruder Bader so fein übersetzt: Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor dem, zu dem hin uns das Wort führt. Das ist wahr. Der Christus, das Wort Gottes, er ist es, von dem die Schriften zeugen, zu ihm führt uns das Wort Gottes hin. Diese Scheidungen und Entscheidungen zwischen Seele und Geist werden uns nun auch dargestellt im alttestamentlichen Heiligtum. Wir haben vorhin gesagt, dass unsere Existenz eine Dreieinheit ist, aus Geist, Seele und Leib. Und ich möchte nun mit Ihnen ganz kurz einen Gang durch die Stiftshütte machen, die ja auch ein Bild für diese dreieinheitliche Existenz unseres Lebens ist und die aus Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstem besteht. Der Vorhof mit seinen Zeltstangen und Teppichbehängen bildet unseren Leib ab. Dort finden wir den Schlachtopferaltar, den Misbeach. Und deshalb heißt es ja in Römer 12, dass wir durch die Barmherzigkeiten Gottes dazu angeregt werden sollten, dass wir unsere Leiber als lebendige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer ihm darbringen in einem wortgemäßen Gottesdienst. Dort im Vorhof stand auch jenes große Wasserbecken, wo sich die Priester, die oft vom Blute besudelt waren, immer wieder waschen und reinigen mussten. Dem Leibe nach, so wie es uns in Epheser 5 geschrieben steht, dass wir uns von den Verunreinigungen des Alltags immer wieder neu reinigen müssen im Wasserbad des Wortes. Das ist der Vorhof. Und nun kommt ein Scheidevorhang. Und durch diesen Scheidevorhang wird die Scheidung angedeutet, von der wir eben gelesen haben. Scheidung zwischen Leib und Seele, auch wenn es Verbindungen gibt. Es gibt ja psychosomatische Leiden. Das heißt Leiden der Seele, die ins Körperliche umschlagen, Leiden des Körpers, die ins Seelische umschlagen. Davon weiß jeder gute Arzt. Und dennoch bleibt ein Vorhang, ein Scheidevorhang. Nun betreten wir das Heiligtum der Seele. Dort sind drei Demonstrationsgeräte. Alle für unsere Sinne. Da haben wir den goldenen Leuchter mit seinen 7 Flammen, den unsere Augen sehen können. Da haben wir den Rauchopferaltar mit dem Weihrauch, der darauf verbrannt wurde und der von unserer Nase gerochen werden kann oder von der Nase der Priester. Da steht jener Schaubrottisch mit den Schaubroten, die von den Priestern gegessen werden durften. Alles ist angesprochen. Auge und Nase, Ohr und Geschmack. Man kann wirklich sagen, bei diesen Demonstrationsgeräten Gottes schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und dann, nachdem unsere Seele ausgiebig beschäftigt worden ist im Heiligtum, kommt wieder ein Scheidevorhang zum Allerheiligsten unseres Geistes. Und nun treten wir ein, vorausgesetzt, dass wir Priester sind, in jene dunkle Kammer, die kein Fenster hat, keine Kerze, keine Leuchte. Wir nehmen etwas von dem Weihrauch der Seele mit, von dem Weihrauch der Gebete, denn sonst dürften wir in das Allerheiligste überhaupt nicht eintreten. Und wir stoßen dort an eine große Truhe aus Gold, und das ist die Bundeslade. Eigentlich im Hebräischen der Kasten des Bundes. Ganz prosaisch. Und in dieser Kiste liegen die beiden Tafeln der Weisungen, das Wort Gottes des Alten Testamentes. Und sie ist bedeckt mit einem schweren goldenen Abschlussdeckel und an dessen Enden getrieben zwei goldene Cherubim, die auf diesen Deckel der Versöhnung herabschauen, weil sie begierig sind, hineinzuschauen in das Geheimnis des Evangeliums der Gnade, mit dem wir bedient werden. Auf diesem goldenen Deckel aber erschien während der Wüstenwanderung des Volkes Israel die Wolke der Herrlichkeit Jehovas, die Schekina, aus der Jehova selbst, der Herr Jesus Christus, mit Moses redete. Und deshalb nannte man das Allerheiligste den Sprachort oder, wie er es übersetzt hat, die Wortzelle. Dort ereignete sich das Wort Gottes. Und deshalb nannte man auch den Deckel der Bundeslade den Thron Jehovas, weil er immer wieder dort erschien, um sich durch sein Wort zu offenbaren. Und das ist das großartige Ereignis in unserem Geiste in der Wiedergeburt, dass der Herr in der Herrlichkeit seines Geistes hereinkommt in das Dunkel unserer Existenz und unseres Menschengeistes, dass er diesen Geist erleuchtet auf der Grundlage der geschehenen Versöhnung und dort sich kundgibt. Und dass sein Geist Zeugnis ablegt in Zusammenarbeit mit unserem Geiste. Das ist Allerheiligstes. Scheidevorhang zwischen Leib und Seele, zwischen Seele und Geist. Aber wenn der hohe Priester hindurchging, vom Vorhof in das Heiligtum, durch den Vorhang hindurch und vom Heiligtum in das Allerheiligste, nahm er immer und immer wieder die Segnungen des vorhergehenden Bestandteiles des Heiligtumes mit in das nächste hinein. Es gibt eine Wechselbeziehung. Und so wird auch unsere Seele durchaus mitgenommen vom erneuerten Geiste in das Allerheiligste Gottes. So sollte es jedenfalls geschehen bei der Seele, die sich dem Heiligen Geist unterordnet, die an die zweite Stelle tritt und die vom Geiste her in das neue Leben hineingeführt wird. Dazu lese ich Ihnen Hebräer 6, Vers 18 bis 19. Vers 17 noch mit: Worin Gott, da er den Erben der Verheißungen die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses überschwänglicher beweisen wollte, mit einem Eidschwur ins Mittel getreten ist, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten. Ich mache hier erst einmal Halt. Das heißt, Gott hat sein Wort gegeben, seine Verheißung, das müsste genügen. Denn Gott kann nicht lügen. Zweitens, er hat, weil er weiß, dass wir alle Lügner sind, sich so erniedrigt, dass er sein Verheißungswort auch noch beschworen hat, mit einem heiligen Eidschwur bei sich selbst, bei seinem hochheiligen Wesen, bei seinem hochheiligen Namen. Und dazu kommt noch, dass Gott einfach nicht lügen kann. Er will es nicht und er kann es auch nicht. Hier liegt eine Begrenzung seiner Allmacht. Und das ist nun für uns ein starker Trost, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Wo wird also unsere schwankende, irrende, bewegte, hin- und hergerissene Seele verankert? Durch den Vorhang hindurch, im Allerheiligsten seines Wortes, seiner Verheißungen, seiner Eidschwüre. Verankerung der Seele im Allerheiligsten. Der Geist nimmt sie mit in diesen heiligen Sprachraum Gottes, in diese Offenbarungszelle Gottes, in diese Wortzelle des Heiligen Geistes. Das ist wichtig, dass wir uns immer wieder durch das Wort Gottes, das lebendig gemacht wird vom Heiligen Geist, im Allerheiligsten verankern lassen. Denn sonst kann es uns geschehen, was in jenem Seefahrer Psalm 107 geschrieben steht, wo es ab Vers 23 heißt: Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handeln treiben, diese sehen die Taten Jehovas und seine Wunderwerke in der Tiefe. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen. Es zerschmilzt in der Not ihre Seele. Und das ist nun wirklich eine Beschreibung des Seelenzustandes auch vieler Heiliger. Das Hinauffahren zum Himmel und vielleicht wenige Stunden oder Tage später das Hinabfahren in die Tiefe. Und dass dann unsere Seele in der Not aufgerieben wird und zerschmilzt, wie es hier heißt. Wie viele Glaubende leiden unter Resignation, unter einer permanenten inneren Müdigkeit und Depressionen. Und in den Gemeinden kann man nichts anderes tun, als ihnen nur das Gesetz um die Ohren zu schlagen. Ich lese weiter im Psalm 107. Sie taumeln und schwanken wie ein Betrunkener, und zunichte wird alle ihre Weisheit. Dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis. Liebe Geschwister, das fällt uns ja immer erst sehr spät ein. Zunächst, da helfen wir uns selber mit allerlei Tricks und mit Kaffee und mit Tröpfchen und mit allem Möglichen. Mir geht das auch so. Und das Wesentliche, das vergessen wir. Dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Wir könnten sagen, durch den Scheidevorhang hindurch ins Allerheiligste. Er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen. Ja, die Seele wird mitgenommen vom Geiste. Wenn wir in der rechten Weise uns dem Wort Gottes und der Führung des Geistes stellen und unsere Seele in unserer Existenz nicht herrschen lassen, an dem Platz der Regierung gehört unsere Seele nicht hin. Deshalb sagt 1. Petrus 1, Vers 13, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Wenn ein Sportler im damaligen Griechenland mit seinem langen Gewand einen Wettlauf antreten wollte, ohne sich zu umgürten, wäre er nach den ersten 2 oder 3 Schritten der Länge nach auf die Nase gefallen. Und deshalb zog er sein Langgewand hoch und hat es gegürtet und dann konnte er laufen. Viele Sportler haben sogar ihren Sport nackt betrieben. Sie wollten völlig frei sein. Umgürtet die Lenden eures Gemüts, das heißt heilige Disziplin vom Geiste aus über die Seele. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Mutlosigkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht oder der Disziplin, der heiligen Disziplin. Und wenn dies so ist, dann kann es geschehen, dass auch die Seele mit hineingezogen wird in das Werk des Evangeliums, in die Arbeit des Geistes, so wie es in Philippa 1 geschrieben steht, von Vers 27 an, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Damit sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, dass ihr feststehet in einem Geiste, indem ihr in einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums und in nichts euch erschrecken lasset von den Widersachern. Und deshalb in Kapitel 2, Vers 1, weil auch die Seele mit dem Geiste mitkämpft, so wie die Frau mit dem Manne mitkooperiert als seine Gehilfin, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, da kommt die Seele mit hinein. Dann erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid. Sie erinnern sich gewiss noch an die Schule, ich auch gelegentlich, bin ja erst ein Jahr heraus. Und da haben Sie auch erlebt, wie der Musiklehrer irgendwann einmal eine Stimmgabel anschlug, als er das Prinzip der Instrumente erklären wollte und es dann auf diese Stimmgabel auf einen Resonanzboden setzte. Und dann kam das große Aha-Erlebnis, dann tönte auf einmal der Ton der Stimmgabel so vernehmlich, dass ihn alle hören konnten auf dem Resonanzboden. Und so gibt es im Grunde kein Instrument, das keinen Resonanzboden hätte, nicht? Wenn Sie einen Knüppel nehmen mit Saite, mit darauf gespannten Saiten, als Violine, da würde keiner etwas hören. Es ist ja der Klangkörper, etwa bei einer Stradivari oder bei einer anderen kostbaren Geige, der den Ton erst zum Erklingen bringt. Und so ist es bei dieser wunderbaren Kooperation von Seele und Geist. Die Seele ist der Resonanzboden. Und das, was im Geiste an Lebenswirkungen aus dem Heiligen Geiste niedergelegt wird, was dort geschieht, was sich dort ereignet, auch immer wieder neu aus dem Wort Gottes heraus, das soll zum Tönen kommen in unserer Seele. Da darf auch die Seele mitschwingen, da darf sie mit hineingezogen werden in den Heiligtumsbereich. Und das ist wunderbar, das muss aber nicht geschehen. Das muss aber nicht geschehen. Wir sind nicht gegründet auf den Gefühlen unserer Seele. Es ist gefährlich, wenn in unserer Zeit in den Gemeinden und Gemeinschaften überall eine Erfahrungs- und Gefühlsfrömmigkeit angeheizt wird unter Vernachlässigung des Wortes Gottes. Seien Sie gewiss, in den Katastrophen der Endzeit, die mehr und mehr kommen werden, werden viele irre werden an dem lebendigen Gott. Und ein Glaubender, der lediglich gegründet ist auf fromme Gefühle und Erfahrungen, wird zugrunde gehen. Unser Glaube ist gegründet auf dem Worte Gottes, sonderlich auf den großen Heilstatsachen Gottes, die völlig ohne unser Zutun geschehen sind. Denken wir nur an die Menschwerdung Christi, an sein Leiden zur Versöhnung, an seine Auferstehung, an seine Thronerhöhung, an seine Wiederkunft, die großen Heilstatsachen Gottes, völlig losgelöst von dem jeweiligen Zustand unserer Seele. Wissen Sie, was nämlich passiert, wenn wir uns auf unsere Seele, auf unsere Gefühle verlassen und gründen? Da wird uns gesagt, wir sollen Wort Gottes lesen oder wir sollen beten. Und dann warten wir, bis uns danach ist. Und da können wir lange warten. Wenn wir dies nicht tun, im Gehorsam, auch wenn es uns überhaupt nicht danach ist. Denn es gibt auch einen anderen Meister, der auf der Klaviatur unserer Seele spielen kann. Und das ist der Feind. Und das beherrscht er glänzend. Er ist dort ein Virtuose. Nur die Seele, die sich unterordnet unter den Geist, wird mit hineingenommen in das Werk des Evangeliums, wo man in einem Geiste feststeht und wo die Seele mitkämpft im Glauben der frohen Botschaft. Denn es gibt auch das andere. Eine erschütterte, resignierte, müde gewordene Seele kann auch in einer Rückkopplung negativ auf den Geist wirken. In Hebräer 12 steht dieses Wort, wo es heißt, schaut euch den genau an, der einen solchen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat. Gemeint ist Jesus Christus als der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Damit ihr nicht in eurem Geiste ermüdet, indem ihr in eurer Seele ermattet. Rückwirkung der Seele auf den Geist. Das bedeutet nicht, dass wir dann gleich besessen sind. Auch wenn uns manchmal gewisse Leute, die sich Seelsorger nennen, das einreden wollen. Manchmal hilft da oft eine kleine Maßnahme, dass die Seele wieder zur Ruhe kommt. Wir haben gehört, die Seele wird mit hineingenommen in das Geistesleben, wird mit hineingenommen in den Heiligtumsbereich Jesu, wird mit hineingenommen in das Allerheiligste. Paulus hatte in seinen Gemeinden eine Problematik. Da wurde oft einer gläubig. Und der andere in dieser Ehe blieb ein Heide. Das gab natürlich Spannungen in dieser Ehe. Nehmen wir einmal an, der Mann wurde Zum Glauben gerufen wurde ein Eigentum Jesu. Die Frau ging weiterhin den Weg des Heidentums. Was geschieht jetzt mit den Kindern? Sind sie verloren? Da würden viele in unseren Kreisen sagen, natürlich sogar ewig verloren. Paulus sagt, nein, sie sind geheiligt durch den Herrn und durch den Heiligen Geist, der in einem der Ehepartner anwesend ist. Sie sind in den Lichtesbereich Jesu einbezogen. Und so ist unsere Seele auch in den Lichtesbereich Jesu mit einbezogen. Im Psalm 66, Vers 9 heißt es einmal, der unsere Seele ins Leben versetzt. Wir haben vorhin von unserem Bruder das kostbare Wort aus 1. Thessalonicher 5 gehört, wo etwas auch von der endzeitlichen Verwirklichung unseres Lebens gesagt wird. Es gibt ja eine Lehre, auch in unseren Kreisen, die Seele würde erlöschen im Tode. Man gründet sich da auf gewisse Stellen im Alten Testament, wo es heißt, die Seele sei im Blut. Aber bitte beachten Sie, die Seele ist nicht das Blut und das Blut ist nicht die Seele. Man kann nicht sagen, wenn das Blut ausfließt, ist die Seele in den Tod gegangen. Das Blut ist lediglich das Medium der Seele. So wie unser Gehirn, das wir in unserem Schädel tragen, lediglich das Medium des Geistes ist. Der Computer, die Hardware für die Software des Geistes, modern gesprochen. Wir können nicht sagen, unser Gehirn ist unser Geist, es ist nur das Werkzeug des Geistes. Und deshalb wird auch die Seele mitgenommen, selbst in die endzeitliche Verwirklichung der Gottesgedanken. Nur so können wir 1. Thessalonicher 5 verstehen. Ich möchte das Wort doch noch einmal nennen. 1. Thessalonicher 5, 23. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Da kann man es ja mit der Angst zu tun bekommen, bei einem solchen Anspruch. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde unverklagbar bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Man kann auch sagen, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Auch die Seele. Und dann heißt es, und das ist die große Entspannung, treu ist er, der Gott des Friedens, der euch ruft. Er wird es auch tun. Da steht einmal in Judas 24 das feine Wort, das ich gerne in der Ich-Form als ein Wort des Herrn Jesus zitiere. Ich bin mächtig genug, dich vor jedem Fall zu bewahren und dich unsträflich darzustellen vor dem Angesicht meiner Herrlichkeit mit Jubel. Die Seele wird mitgenommen, jetzt schon in das Allerheiligste des Geistes, der einst in der endzeitlichen Vollendung in die neue Dreieinheit im Geistesleib, der vom Geiste beherrscht wird. Ich sehe, dass mir genau noch 8 Minuten zur Verfügung stehen an der vollen Stunde. Ich möchte doch noch einige Dinge zum Abschluss sagen. Es gibt im Neuen Testament einige wichtige, wertvolle Worte über die Therapie der Seele oder über die Heilung der Seele. In Sprüche 25,25 steht das Wort, frisches Wasser auf eine lechzende Seele, so ist eine gute Nachricht aus fernem Lande. Die lechzende Seele, das ist jene Seele, die am Staube klebt, so wie es auch einmal in dem Psalmen heißt. Am Staube, an der Materie, an dem Leibesmäßigen, am Fleisch. Aber dann kommt das frische Wasser. Die Nachricht, die gute Nachricht aus fernem Lande. Und nun seid ihr gerufen, das zu übersetzen ins Griechische oder Lateinische, dann heißt es, frisches Wasser auf eine lechzende Seele, auf eine dürstige Seele, so ist das Evangelium aus dem fernen Lande des unzugänglichen Lichtes Gottes. Jene wunderbare, gute Nachricht in Jesus Christus, heilsam für die durstige Seele. Und das gibt Soteria, das gibt Rettung, das gibt Heilung, das gibt Heiligung, das gibt Therapie für die Seele. Durch das Wasserbad im Wort. Und dazu nun einige Stellen, die wir nicht bei Paulus finden, sondern bei den anderen Aposteln. 1. Petrus 2,11. Fleischliche Lüste streiten wider die Seele. Ja, es kann sein, dass unsere Seele hinabgezogen wird durch fleischliche Begierden und Lüste und dass sie immer plumper und plumper und immer primitiver wird. Und es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte. Wir mögen in unserem Leben viel Kulissenschieberei und Tarnung treiben und eine Maske tragen, aber das alles wird eingegraben in unser Gesicht. Schauen Sie sich die Gesichter Ihrer Mitmenschen an oder Ihr eigenes im Spiegel des Wortes. Das bleibt nicht unsichtbar. Dies prägt sich alles aus, aber auch das andere. Wenn wir darauf verzichten, dem Fleische zu leben, wird unsere Seele nicht plumper, sondern feinstofflicher. So wie es der Jude sagt von der Seele, dass sie emporgeläutert werden kann vom Geiste her, dass sie zum Leuchtodem Jehovas werden kann. 2. Petrus 2, Vers 8. Lot quälte als Gerechter durch das, was er sah und hörte, täglich seine gerechte Seele. Recht geschieht ihm oder geschah ihm. Wer hat ihm denn gesagt, dass er sich in Sodom ansiedeln soll? Aber er war ein Gerechter. Und das, was er dort sah und hörte, hat seine Seele gequält, in Not gebracht. Heute braucht man sich in Sodom nicht mehr ansiedeln. Und da ist unsere Jugend wahrhaftig bedauernswert. Denn man kann sich ja nicht einfach die Ohren und die Augen mit Heftpflaster zukleben, wenn man durch diese Welt geht, durch diese dreckige, verschmutzte, verdorbene, verkommene Welt, die nicht nur an Umweltverschmutzung leidet, sondern millionenfach an Innenweltverschmutzung. Qual für die Seele. Da wollen wir uns doch nicht freiwillig noch zusätzlich dieser verhängnisvollen Mischung aussetzen, der sich ein Lot ausgesetzt hat. 1. Petrus 1,3 haben wir schon gehört. Umgürtet die Lenden eures Gemüts in der heiligen Disziplin. 1,13. Und dann dazu gehöre ich in demselben Kapitel, Vers 22, unsere Seelen werden gereinigt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Das ist nun auch wieder ein schöner, neuer, leuchtender, verlockender Weg in das Allerheiligste. Wie können wir dafür sorgen, dass unsere verschmutzten Seelen, die am Staube kleben, gereinigt werden? Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Und jeder Gehorsam gegenüber dem Worte Gottes führt unsere Seele mehr in die Reinheit und in die Heiligung und Heiligkeit Jesu hinein. In diese Erneuerung, die der Geist erfahren hat, in diesen Lichtesbereich des Geistes. Und die nächsten beiden Stellen möchte ich noch lesen. Jakobus 1, 18 bis 21. Nach seinem eigenen Willen hat Gott uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich möchte sagen, noch langsamer zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb leget ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfanget, hier ist von einem Empfängnisorgan die Rede, empfanget mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, den Samen der Wiedergeburt, das eure Seelen zu erretten vermag oder zu heilen vermag. Das griechische Wort bedeutet beides, Rettung und Heilung. Und da sehen wir den Weg zur Therapie der Seele. Den Samen der Wiedergeburt, das Wort Gottes, hat Gott eingepflanzt, auch in unsere Seelen vom Geiste her. Und dort wirkt dieses Wort Gottes weiter, wenn wir es in unserem Inneren speichern. So wie der Psalmist einmal sagt, mein Herz summt von gutem Worte wie ein Bienenkorb mit seinen 30.000 Bienen. Da braucht man nicht immer erst in der Bibel nachzuschlagen. Da hat man das Wort Gottes in sich selbst gespeichert, eingepflanzt in die Seelen zur Reinigung, Heiligung, Therapie, Ausheilung der Seele. Was für eine wunderbare Möglichkeit, die auch in der Nacht weiterwirkt. Ich bin schon manchmal mit einem Problem des Wortes Gottes schlafen gegangen und mit der Lösung aufgewacht. Werdet ihr sagen, das war dein Unterbewusstsein, ganz gewiss. Aber ohne das eingepflanzte Wort Gottes wäre die Seele nicht tätig geworden in der Bewältigung dieser Dinge. Und das andere Wort, 1. Petrus 1, Vers 8 bis 9. Jesus Christus liebet ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubet ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und ihr frohlocket mit unaussprechlicher, unverherrlichter Freude, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontraget. Wie bitte, das Ende eures Glaubens? Das ist wieder ein Widerspruch der Bibel, nicht? Also bleiben drei, Liebe, Hoffnung, Glaube. Glücklicherweise hat die revidierte Elberfelder Bibel das endlich ausgemerzt, denn es heißt nach dem Griechischen, indem ihr die Vollendung eures Glaubens, das Ziel eures Glaubens davontraget, welches ist die Errettung, die Heilung, die Ausheilung der Seele. An jenem Tage, wo auch die Seele unverklagbar mit hineingenommen wird in die neue Lebensherrlichkeit der Auferstehung, am Tage der Wiederkunft Jesu, das Ziel des Glaubens, auch die Errettung und Heilung der Seele. Ich muss es mir sparen, über Seelsorge zu sprechen. Ich darf schließen mit dem Wort aus 1. Petrus 2, 25. Heimgekehrt seid ihr zu Jesus, dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.